Das ist ein Vers, den wir nicht hören wollen, der Ermutigung. Ja? Und zwar geht es darum, dass halt, ne, wer mich kennt, weiß, alles, was ich hier predige, ist irgendwie aus meiner Lebenserfahrung geboren und erwachsen. Es geht hier um neue Herausforderungen. Wer unsere Gemeinde schon kennt, der weiß, dass wir gerade vor einer ganz neuen Herausforderung stehen. Und Gott hat mir ein paar Dinge beigebracht, die immer passieren werden, wenn wir uns neuen Herausforderungen stellen, egal welcher Art. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen mitnehmen und ein bisschen vorwarnen. Falls es mal sein sollte, dass ihr euch einer neuen Herausforderung stellt, dass ihr wisst, was auf euch zukommt und dass ihr wisst, wie ihr damit umgehen könnt. Ja, ihr werdet dann nicht mehr überrascht sein und ich werde euch alle Ausreden wegnehmen. Ja. Ne? Ich will mit zwei Beispielen anfangen. Ein Beispiel ist für die jüngere Generation, da geht es um Computerspiele. Das mag vielleicht nicht ganz passend für die Kirche sein, aber das Beispiel ist super. Das andere Beispiel ist vom Sport. Als ich damals, ich erinnere mich noch gut, als ich im Fußballverein ging, mein Freund hat mich überredet, doch mal mitzumachen und so. Ich habe gemerkt, das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe da in der untersten Liga angefangen und ich habe mich immer gewundert, was wollen die alle rum, wenn man hier Konditionstraining macht oder wenn man laufen. Ich war einfach der Schnellste und ich konnte auch am längsten laufen von allen, ohne müde zu werden. Das ist auch kein Wunder, weil es die unterste Liga war und weil ich auch der Jüngste war. So, aber das war für mich so überhaupt kein Problem. War so, ich war immer noch im oberen Drittel. So, mit den meisten konnte ich mithalten und es gab auch noch viele, denen ich davon retten konnte. Und dann hat man natürlich, war ein höheres Niveau, man hat sich dann angepasst, das Training war härter. Dadurch ist man dann auch besser geworden. Dann ergab sich die Chance, dass ich nach einer Saison wieder eine Liga höher gehen konnte, von einem anderen Verein ein Angebot bekommen habe. Ich bin wieder gewechselt. Und jetzt war es schon ein bisschen anders. So, jetzt waren eigentlich die meisten schneller erstmal und fast alle hatten eine bessere Kondition als ich und konnten besser laufen. Das war eine ganz neue Situation für mich. Das fand ich auch nicht so gut. Es war nicht mehr so einfach. Man musste sich richtig, es hat über ein halbes Jahr gebraucht, bis ich mich dann herangekämpft hatte auf dieses Niveau. Und man konnte nicht mehr einfach so ein bisschen mittrainieren, man musste jedes Training richtig mit hundertprozentigem Einsatz da rangehen, weil man wusste, sonst wird man abgehängt. Dann war es das. Ich hatte dann so nach einem Jahr habe ich das Niveau ungefähr locker erreicht, was die anderen auch hatten. Aber es gab immer Spieler, die waren schneller als ich. Das war einfach so. Und einige von denen waren so schnell, da wusste man auch, okay, das schaffe ich durch Training auch nicht einzuholen. Die haben biologische Vorteile. Und da wusste man, okay, wenn ich gegen diese Spieler spiele, ich kann nicht so spielen, wie ich bisher gespielt habe. Ich muss meine ganze Taktik ändern. Ich kann nicht gleichzeitig mit ihm loslaufen, weil dann nimmt er mir 3-4 Meter ab. Ich muss also irgendwie schon so stehen, dass ich von vornherein einen Vorsprung habe. Oder ich muss ihn überhaupt hindern, dass er den Ball überhaupt hat. Weil wenn er dann den Ball hat und Platz zum Laufen hat, ist er mir weg. So, dann fing sich auf einmal an, das Denken zu verändern. Und man hat ganz anders gedacht. Das war natürlich ungewohnt. Vorher war egal, stehe ich einen Meter falsch, ist nicht schlimm. Ich hole ihn sowieso ein. Ja, aber das ging auf einmal. So, und da musst du dann richtig anfangen mitzudenken. Wie kann ich meinen Nachteil durch Taktik oder durch andere Sachen wettmachen? Und diese Änderung der Spielweise, der Taktik war natürlich viel grundlegender, als einfach nur weiter und mehr und schneller trainieren, wie man das vorher immer gemacht hat. So, und dieses Beispiel vom Sport, das lehrt uns eigentlich zwei Dinge. Man muss einmal, wenn man sich neuen Herausforderungen stellt, muss man einmal sich verbessern oder man muss stärker werden. Im Fußball war es jetzt körperlich stärker. Man kann das genauso gut auf geistig übertragen. Ja, unser geistlicher Mensch muss widerstandsfähiger sein, mehr abkönnen, mehr vertragen, mehr wegstecken können. Ja, wir brauchen mehr Widerstandskraft, wir brauchen auch mehr Vertrauen und Glauben. Ja. Wenn wir körperlich uns anstrengen, zum Beispiel wir laufen, dann können wir eine Weile laufen und dann sind wir erschöpft. Dann irgendwann sagen wir so, jetzt kann ich nicht mehr, dann geht es vielleicht noch 2-3 Minuten mit purer Willenskraft weiter und dann ist irgendwann Schluss, dann brechen wir zusammen. Im Geistlichen ist es genauso. Der Zusammenbruch von unserem geistlichen Mensch, der sieht dann so aus, ich gebe auf, ich lasse es sein, hat sowieso keinen Zweck. Das ist, ne, wo unser Wille innerlich, wo wir innerlich sagen, so, ich mache das alles nicht mehr. Nein. Das ist dann die Analogie im Geistlichen. Da geben wir so. Und das ist auch eine Kraft, diese Widerstandskraft, wenn ich sie. Wann kommt der Punkt, wo du aufgibst? Bei manchen kommt der sehr schnell, weil die es einfach nicht trainiert haben, weil sie so Lebensangewohnheiten haben, dass sie vor Schwierigkeiten immer weglaufen oder nicht viel ertragen. Manche, da kommen dann 3 Leute und kritisieren sie und dann schmeißen sie hin, weil sie frustriert sind und weil sie diese ganze Kritik nicht abkönnen. Andere, die sie ertragen, sind 300 Leute, die kritisieren. Also das ist ganz unterschiedlich. Und das muss man auch lernen. Ja. Im Hebräerbrief steht, durch Glaube und Auspacken erlangen die Verheißungen. Ja. Glaube und Auspacken. Das ist Ausharren. Das ist diese Widerstandskraft. Ja. Das Ausharren wird oft weggelassen. Glaube und dann kriegst du. Ja. Ist nicht die ganze Wahrheit. Du musst auch manchmal ausharren. Manchmal kommt es nicht sofort. Und da zeigt sich unsere Widerstandsfähigkeit. Wie schnell gebe ich auf? Wie hoch ist die Belastung, die Gott mir zumuten kann? Ja? Wann hat Hiob aufgegeben? Nie. Ne? Also das ist das extremste Beispiel, was wir von Menschen außer Jesus in der Bibel finden. Ne? Hiob ist das extremste Beispiel, der hat nie aufgegeben. Er sagt so, ist mir doch egal, selbst wenn ich hier sterbe, ich werde meinen Erlöser sehen, ich werde ihn nicht abschwören, ich werde ihn nicht fluchen, ja, ich werde es nicht machen. So, aber das ist extrem. So sind wir nicht. So, da wollen wir aber hinkommen. Ja. Also das eine, was wir zum Beispiel lernen, ist, man braucht diese Widerstandskraft, die ist nicht aufgeben. Und das andere, was wir lernen, man muss auch Gewohnheiten umlernen, Denkweisen ändern, Dinge anders tun, als man es vorher getan hat. Ja. Wo man dann merkt, wo ich gemerkt habe, ich komme körperlich nicht mehr mit diesem Gegenspieler, dann wusste ich, ich muss irgendwie anders mein Spielverhalten ändern. So, und das sind die 2 Sachen, ja, die wir aus diesem Beispiel lernen. Jetzt komme ich zu dem anderen Beispiel, Computerspiele. In diesen klassischen alten Computerspielen, da war es so, man fliegt mit einem Raumschiff von links nach rechts oder von oben nach unten und dann kommen irgendwelche Gegner und die muss man ab, irgendwelche anderen bösen Raumschiffe oder Hindernisse, Meteoriten oder so, und die muss man abziehen. So, war ein Computerspiel, das ist ganz einfach, 1980. So, ne? Und dann ist das Spiel ist natürlich so aufgebaut, die Gegner werden immer stärker, oder die Hindernisse, oder die Gesteinsbrocken, die werden immer größer und widerstandsfähiger, und am Ende kommt dann immer noch so ein besonders starker Gegner. So. Und wenn man das geschafft hat, dann kommt man ins nächste Level, ins nächste Ebene. Ne? Und da kommen dann noch stärkere Gegner. Und die ganzen tollen Waffen, die man dann gekriegt hat, die im ersten Level so toll waren, die funktionieren auf einmal nicht mehr. Und die Gegner, die da wiederkommen, die sind auf einmal nicht mehr mit einem Schuss kaputt, sondern man braucht auf einmal 10 Schüsse. Und alles wird schwieriger. Ne? Das ist das gleiche Prinzip eigentlich, ne, wie beim Fußball. Und dann muss man muss da neue Waffen sammeln, damit das eigene Raumschiff stärker wird. Und man muss sich an diesen neuen Schwierigkeitsgrad gewöhnen. Es geht vielleicht schneller, da kommen mehr und es ist nicht mehr so leicht. So, und dieses Beispiel lehrt auch zwei Dinge bei neuen Herausforderungen. Ja. Also, einmal habe ich das gemerkt, wenn wir uns neuen Herausforderungen stellen, dann werden diese Feinde im Computerspiel, ja, in unserem geistlichen Leben sind das zum Beispiel Versuchungen. Es werden alte Versuchungen wiederkommen, aber mit einer größeren Kraft. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt irgendwie wieder gebunden sind auf einmal von Dingen, wo wir vorher frei werden. Und das andere ist, es werden völlig neue Versuchungen kommen. Diese zwei Sachen werden passieren. Ja. Und insgeheim haben wir immer diese Hoffnung, ich begegne irgendwann Gott, dann macht er mich davon frei und dann muss ich nie wieder in meinem Leben mich da in diesem Bereich anstrengen. So, diese Hoffnung hatte ich immer insgeheim. Oder ich lerne Jesus noch besser kennen und dann wird es immer leichter werden. Und naja, so, Gott hat mich ein bisschen dieser Illusion beraubt, ja. Das läuft so nicht. Ja? Bei Jesus ist es immer ein Sterben und Auferstehen. Ein Sterben und ein Auferstehen in neuer Kraft. Dann lebe ich eine Zeit lang in dieser neuen Kraft, dann kommt die neue Herausforderung, ich sterbe und stehe auf mit wieder neuer Kraft. Ne? Es ist immer so ein Tod, Auferstehung. Ans Kreuz gehen, Auferstehen. Es ist nicht so ein, ich sterbe einmal und dann geht es nur noch aufwärts und alles ist einfach und leicht. So. Wer das glaubt, kann das gerne weiterglauben und sich von seinem Leben eines Besseren belehren lassen. Ich werde nicht argumentieren mit diesen Menschen. Ja? Wir lassen die Zeit einfach ihr Werk tun. Dann wird sich das schon einstellen. Ja? Aber wir alle haben, glaube ich, insgeheim mehr oder weniger diese Hoffnung, irgendwann habe ich so eine Begegnung mit Gott, dass es ab dann nur noch leicht und alles super einfach ist. Und ich glaube, das ist so nicht. Ja? Gott mutet uns, wir wissen aus der Bibel, dass Gott uns nicht über die Maßen versucht. Ja? Das heißt, alle Versuchungen, die ihr jetzt kriegt, ist nur schön wohl dosiert, auch wenn es für euch jetzt vielleicht scheint, als ob es das Schlimmste und Größte auf der Welt ist. Nein, es geht noch viel schlimmer, es ist nur schön wohl dosiert. So, gerade so, wie viel ihr aushalten könnt oder wie viel ihr braucht, um zu merken, dass ihr es nicht kommt, dass ihr mehr Jesus braucht. Ja? Und wenn ihr das geschafft habt, dann erhöht Gott manchmal ein bisschen die Dosis, ne? Oder die Anzahl der Feinde. Und dann dürfen wir neue Muskeln kriegen. Das ist ja auch beim körperlichen Training so, wenn ich Muskeln aufbauen will. Meine Muskeln wachsen nur, wenn ich sie gezielt überfordere. Wenn ich so meinen Muskel durch Training so belaste, dass er merkt, er schafft es nicht mehr. Dann erst wächst der Muskel. Man muss ihn an die Grenzen bringen. So, und diesen geheimen Wunschtraum vieler Christen, ich begegne einmal Jesus und dann wird alles schön und einfach und die Versuchungen werden nie wieder kommen oder nie wieder so, oder immer nur, die kommen immer nur so, dass ich so, Weg ist die Versuchung, dass ich da so durchgehe. Das ist leider, ich glaube nicht. Also ich sehe das nicht ganz so. Ich sehe immer wieder einen beständigen Kreislauf von in Boden fallen, zusammenkommen, Boden fallen, viel Frucht bringen, ans Kreuz gehen, auferstehen. Und in diesem Prozess des Sterbens und Auferstehens werden wir stärker und stärker und stärker. Gott kann uns mit verschiedenen Kämpfen oder Feinden anvertrauen. Und so wie wir im Computerspiel am Anfang kämpft man gegen so ganz harmlose Feinde und am Ende kämpft man gegen richtige Brocken, genauso ist es auch im geistlichen Kampf. Ja. Also am Anfang kämpfen wir hauptsächlich gegen unsere eigenen Versuchungen und mit uns selber und später, wenn wir da weiterkommen, gibt Gott uns in der Fürbitte vielleicht andere und größere Aufgaben. So, mit diesen zwei Beispielen als Einstieg, ja, ich fasse das einmal so alles zusammen. Was erwartet mich bei einer neuen, wenn ich mir wenn ich mich einer neuen Herausforderung stelle? Ja. Das erste war, ich brauche eine größere innere Stärke. Das heißt, ich gebe nicht so schnell auf. Der Punkt, ab dem ich aufgebe, der wird nach hinten verschoben. Ich kann länger durchhalten. Ja. Ich kann größere Schwierigkeiten aushalten. Das zweite ist, jedes Mal, wenn ich mich einer neuen Herausforderung stelle, ich kann auch gleich auch noch erklären, was es ganz praktisch heißt, neue Herausforderung. Ja. Zum Beispiel, wenn ihr merkt, Gott hat eine Berufung für euch und ihr nehmt die Berufung ganz bewusst an. Ja. Manchmal wird man ja so reingeschoben in die neuen Berufungen und so, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man ganz bewusst sagt, okay, ich glaube wirklich, dass es Gottes Plan für mich, ich mache das jetzt. Das ist zum Beispiel der Punkt, wo ihr sagt, okay, ich gehe ins nächste Level, ich gehe in die nächste höhere Ebene, ich gehe in diese neue Herausforderung rein. Ab dem Moment habt ihr sozusagen die ganzen Dämonen aufgeschreckt, weil ihr könntet jetzt eine größere Gefahr für sie sein als vorher. Das mögen die nicht. Die haben auch keinen Urlaub. Das heißt, es werden die neuen Versuchungen und die neuen Schwierigkeiten, das wird alles kommen. Also, ich kann euch versichern, wenn es so Dinge sind, wie ich nehme meine Berufung an oder ich tue ganz praktisch Dinge, die Gott von mir will, dann definitiv. Das ist definitiv ein Punkt, wo wir uns einer neuen Herausforderung stellen. Ja. Und dann muss ich mich an den höheren Schwierigkeitsgrad gewöhnen. Ja. Ich kann nicht hoffen, dass es genauso leicht weitergeht wie bisher. Und manche Christen sind so, nach jahrelangem Zureden von der Leitung und von Ältesten, Propheten, Apostel, Pastoren, sagen sie endlich, ja gut, ich glaube, es kann sein, dass das meine Berufung ist, ich nehme das an und dann stellen sie sich dem, gehen in vielleicht einen neuen Dienst oder übernehmen einen neuen Aufgabenbereich oder einen neuen Verantwortungsbereich und nach 2, 3 Monaten wollen sie das nicht mehr, die wollen wieder lieber zurück zum Altbekannten, weil das Neue ist. Da versagt man, da macht man Fehler, das ist schwierig. Ja? Und dann kommen so Gedanken, ach, ich gehe doch lieber zurück in meine alte Gemeinde. Da weiß ich, wie der Hase läuft, da weiß ich, oder ich gehe zurück zurück nach Ägypten. So. Ja? Wir kommen gleich noch zu den Bibelversen, keine Angst. Ja? Also ich muss mich an einen höheren Schwierigkeitsgrad gewöhnen, ich brauche eine größere innere Stärke, mehr Durchhaltevermögen. Ich muss mich an neue Schwierigkeit gewöhnen. Ich muss anders kämpfen lernen. Andere Taktiken, andere Denkweisen brauche ich. Ich brauche neue Waffen im Kampf. Ich muss wissen, dass der Feind mich mit alten Versuchungen bombardieren wird, die wahrscheinlich eine größere Heftigkeit haben. Nicht jede Versuchung ist gleich. Die gleiche Versuchung kann einen unterschiedliche Intensität oder Kraft haben. Das muss ich wissen. Wenn ich das nicht weiß, dann denke ich, wenn die gleiche Versuchung kommt, wo ich vorher schon einen Sieg hatte, dass ich sofort wieder gefangen bin. Das stimmt nicht immer. Ja. Und ich muss auch wissen, dass einige meiner alten Strategien oder Kampfweisen oder Waffen nicht so gut funktionieren und die vielleicht nicht überdenken muss. Entscheidend ist, dass ich weiß, es werden neue Schwierigkeiten kommen und entscheidend ist auch, dass ich meine innere Stärke weiß, meine innere Stärke wird geprüft. Wann gebe ich auf? Wann kommt der Punkt, wo ich einbreche? So. Wo steht das alles in der Bibel? Ja. Das sind jetzt 2 ganz praktische, banale Beispiele aus dem Alltag. Und die Antwort ist überall. Die Bibel ist voll davon und ich werde euch jetzt die Augen dafür öffnen. Ja. Zum Beispiel 1. Mose 12, Vers 10. Da heißt es, da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und ihr kennt die Situation wahrscheinlich. Ne? Gott sagt zu Abraham, Abraham, hau ab aus deinem Land, in ein Land, das ich dir zeigen werde.
lasst bitte deine ganze Familie da. Was macht Abram? Er macht sich auf mit seinem Vater und mit Lot. Also er war nur halb gehorsam. Und er kommt bis Haran, das steht in Apostelgeschichte 7. Ja, steht auch in 1. Mose 11. Er bleibt in Haran hängen. Das ist so ungefähr auf der Mitte des Weges. Ne, zwischen da, wo er hin sollte und da, wo er wegging. In Haran bleibt er so lange, bis sein Vater stirbt. Und dann kann er endlich weitergehen und Gott gehorchen. Und, Moment, ich lese mal kurz die Stelle aus Apostelgeschichte 7. 7 Vers 4, Stephanus predigt da. Und er, Abraham, also, ich lese Vers 2. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte. Und er sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging Abraham aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort rüber in dieses Land, das er jetzt bewohnt. Das heißt, er hat so lange gewartet, oder er war so lange in Haran, bis er sein Vater tot war. Danach macht er sich auf, immer noch nicht ganz ohne Verwandtschaft. Er nimmt noch Lot mit. Und die Suppe muss er ja nachher auch mehrmals auslöffeln. Ne? Das ist übrigens das Bemerkenswerte an Abraham. Der war nicht ohne Fehler, aber er hat bis für alle seine Fehler gerade gestanden. Ne? Und kaum ist er im Lande Kanaan endlich angekommen, da passiert was? Da erneuert Gott seine Verheißung. Gott bestätigt das. Hey, jetzt bist du auf dem richtigen Weg. Ja, in 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, da erneuert Gott die Verheißung. Und was passiert auch? Kaum ist er im verheißenen Land endlich angekommen, bricht da eine Hungersnot aus. Und Abraham denkt sich so, Moment mal, Gott. Das ist das Land, wo du mich hinführst. Ich habe hier nichts zu essen. Ging mir in Haran aber besser. Oder in Mesopotamien. Ja, Abraham stellt sich der neuen Herausforderung und sofort kommt eine Schwierigkeit. So, was macht Abraham? Packt seine Sachen und weg hier. Ne? Hat wahrscheinlich Gott nicht richtig gehört. War wahrscheinlich ein falscher Prophet oder so. Nein, war es nicht. Du hast alles richtig gehört, Abraham. Aber du stellst dich deiner Berufung. Es kommen neue Schwierigkeiten. So, im gelobten Land gibt es nichts zu essen, eine schwere Hungersnot. Nächstes ist jedem, glaube ich, einleuchtend. Ne? Nächstes Beispiel, 1. Mose, Genesis 37.
Josef erzählt seinen Brüdern von seinem Traum. Und dieser Traum war auch gleichzeitig seine Berufung. Ja. Und was passiert? Die Brüder hassen ihn und verkaufen ihn. Er wird ein Sklave und kommt in Knast. Ja. So, ich bin mir sicher, Josef hat den Tag verflucht, in dem er seinen Brüdern erzählt, von dem Traum erzählt hat. Ja. Zumindest bis der König wurde. Irgendwann hat er gemerkt, dass das Gottes Plan war, sagt er selber. Aber, ja, Josef steht dazu, Josef bekennt das, was Gott für sein Leben vorhat und die Schwierigkeiten. Und bei Josef ist es sogar so, die Schwierigkeiten scheinen ihn tatsächlich zu überwältigen. Das Ende ist nicht in Sicht. Bei Abraham war das ein bisschen anders, da kam die Hungersnot, er zieht nach Ägypten, das Ganze geht wunderbar aus, er kommt als reicher Mann wieder ins gelobte Land zurück. So. Aber bei Josef sah es jahrelang völlig hoffnungslos aus, bis dann die Wende kam. Das ist unterschiedlich. Nächste Beispiel in 2. Mose, Exodus 4, Vers 24, das lesen wir mal. Zweite Mose 4, Frau und Kind dabei. Da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Ups. War das vielleicht eine falsche Erscheinung da am brennenden Busch? Ist Gott vielleicht schizophren? Ja, hat Gott so, will Gott mich dafür umbringen, dass ich sein Wort
zufolge, was ist hier wirklich los? Okay, die wahren Gründe sind noch ein bisschen vielschichtiger hier. Jetzt, aber das gleiche Prinzip. Mose stellt sich dem Auftrag Gottes. Mose ist gehorsam. Mose stellt sich der Berufung als Befreier. Was passiert? Da kommt eine Schwierigkeit. Da passiert etwas Unvorhergesehenes. Ja. Und dann nahm Zipporah einen scharfen Stein, beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut, warf sie ihm vor die Füße und sprach: Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ Gott von ihm ab. So, da. Ich glaube, danach hat Mose gemerkt, dass Gott es wirklich ernst meint. Ja. Und da war offensichtlich noch eine Blutschuld vorhanden. Okay, Mose setzt seinen Weg fort, er hat Gott überlebt. Geht zu Aaron, das funktioniert ganz gut. Aaron redet zum Volk, das geht auch ganz gut. Diesmal. Dann in 2. Mose 5 gehen sie zum Pharao und das geht fürchterlich schief. Das endet damit, 2. Mose 5, Vers 4. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von euren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten, also an eure Arbeit, macht euch an eure Arbeit. Weiter sprach der Pharao: Siehe, es ist schon zu viel Volk im Land und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen. Und der Pharao gab an demselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach: Ihr sollt dem Volk keinen Strom mehr geben zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern, lasst sie selbst hingehen und das Brot zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen: Wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. So gingen die Treiber des Volkes sein Aufseher hinaus, redeten mit dem Volk und sprachen: So spricht der Pharao, ich gebe euch kein Stroh mehr, geht selbst hin, holt euch Stroh, wo ihr es findet, aber von eurem Tagewerk wird euch nicht erlassen. Und dann steht hier, dann kommt das Volk, ich lese weiter, Vers 20. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen: Der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. So, ne? Mose geht zum Pharao, sagt ihm das, was er sagen soll. Was macht der Pharao? Er erhöht die Arbeit. Und nicht nur das, das Volk stellt sich gegen Mose und Aaron. Gegen die Leute, die sie befreien sollen. Ja? Also Mose nimmt den Auftrag Gottes an. Zuerst stellt Gott sich ihm entgegen. Dann klappt das mit dem Pharao nicht. Und dann stellt sich auch noch das Volk ihm entgegen. Das ist schon eine Nummer. Ne? Ich frage mich, wie viele christliche Leiter würden da sagen: Nee, ich habe mich verhört. Nee, oder das kann es ja wohl nicht sein. Nee, Gott, so, das Volk hat es überhaupt nicht verdient, errettet zu werden. Lass es mal da für sich. So, such den anderen. Mach selber. Ne? Kann ich gut nachvollziehen. Dass da Frustration aufkommt. Bei Mose stellt Gott auch diese Frage. Im Feindband. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach: Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandelt? Warum hast du mich hierher gesetzt? Was soll das Ganze? Ja. Und Gott ermutigt dann Mose und sagt ihm: Mose, bleib weiter dabei. Bleib weiter dabei. Du wirst noch sehen, was hier passiert. Ja. Aber wir sehen hier genau das gleiche Prinzip, was in den zwei Beispielen, dem Fußballfall und dem Computerspiel, man stellt sich einer neuen Herausforderung. Und es wird schwerer, es kommen neue Anfeindungen, neue Versuchungen, neue Herausforderungen. Und das ist auch nicht immer so Lob. Ne? Man muss wirklich aufpassen, bei jeder Schwierigkeit gleich zu sagen: Oh, ist wahrscheinlich nicht Gottes Wille. Ja? Wenn wir so ein Denken haben, dass Gottes Wille immer glatt und ohne Schwierigkeiten abläuft, das stimmt das. Da werden wir auch nie wachsen. Wir wachsen an Schwierigkeiten. Und wir wachsen, wenn wir an Schwierigkeiten. Also es gibt wirklich noch viele weitere Beispiele. Zum Beispiel 2. Mose 14. Ne? Das Volk feiert eine Riesenparty, weil Die Ägypter, der Pharao lässt sie gehen und die Ägypter, die sagen sogar, hier, nimmt unser Gold und Silber. Die schmeißen denen noch sogar das Gold und Geld hinterher.
Na gut, mit Geld kann man in der Wüste nicht anfangen, aber mit Gold schon.
Ja, die haben denen das ganze Gold gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Das war ein richtig so. An dem Tag, wo das Volk Israel auszog, waren die Israeliten wirklich die Helden und die Ägypter waren die doof. Oder die. Ne? Da hat jeder Ägypter eingesehen, also die Ägypter hatten schon vorher eingesehen, aber da hat sogar der letzte Ägypter, der Pharao, eingesehen, gegen diesen Gott habe ich keine Chance. Und ich beuge jetzt meine Knie vor diesem Gott. So. Ne? Beim Pharao ein bisschen länger gedauert und alle waren froh, dass die endlich weg. Und die haben, ne, die waren dann auch sehr fröhlich und haben sich gefreut, jetzt können wir endlich zum Berg ziehen und unseren Gott opfern und feiern und anbeten. Naja, und die Freude hat nicht so lange gehalten, weil dann stehen sie vor dem Meer, das Schilfmeer, und der Pharao hat sich anders überlegt und will sie alle töten. Ja. Und man hat wieder dieselbe Situation. Man kann endlich das machen, was Gott will. Auf einmal passiert etwas völlig Unvorhergesehenes. Ja. Pharao kommt wieder, will uns umbringen, wir können nicht durch das Meer, wieder neue Schwierigkeiten. Ja. 4. Mose 13, ähnlich, das ähnliche Situation, das Volk steht kurz vor dem Einzug ins verheißene Land, hat die Kundschafter ausgesandt, ja, aber die Kundschafter kommen wieder und sagen, nee, aber Gott muss sich geirrt haben, diese Gegner sind viel zu stark, gegen die haben wir keine Chance. Ja. Wieder eine Schwierigkeit, mit der man so vielleicht nicht gerechnet hat. Ja. David wird zum König gesalbt, 1. Samuel 16, kurze Zeit später beginnt seine Verfolgung in 1. Samuel 18. Ja. Hab kurz so ein bisschen in den Königshof reingeschnuppert und da Karriere gemacht unter Saul. Und dann muss er seine Sachen packen und abhauen. Weil das der König, den er eigentlich auch mag, der will ihn umbringen. Elia hat einen gewaltigen Sieg errungen. Ja. Hat den Gott Baal verspottet, hat die ganzen Baalspropheten und den ganzen Glauben lächerlich gemacht, hat gezeigt, der Gott hat überhaupt keine Kraft. Ja, und mein Gott, der zündet sogar nasse Steine an. Und das Volk hat sich auf Elias Seite gestellt sogar. Ja. Und ein, zwei Tage später oder ein Kapitel später hat Elia Depressionen auf einmal. Ja, die Königin sagt, bring dich um. Und er weiß nicht mehr weiter. Die ganze Situation ist völlig irrational. Anstatt dass er dann eine Party macht, anstatt dass er zu den Leuten geht, die sich für den Gott Israels entschieden haben, wo es ja einige gab, 7000, sagt Gott ihm nachher, sagt bei 7000 war die Entscheidung wirklich echt, nee, er fühlt sich völlig alleine, obwohl er so einen Sieg und obwohl viele im Volk diese Entscheidung getroffen haben, fühlt er sich völlig alleine. Das ist völlig irrational, was bei Elia passiert. Ne? Oder Nehemia, kennt ihr auch die Geschichte? Nehemia ist im Palast vom König, dem geht's gut, hat allen Luxus. Ja, er hat aber keine Lust auf Luxus, er möchte, dass in Jerusalem die Mauer gebaut wird. Und er kriegt diesen Auftrag vom König. Und kaum ist er in Jerusalem und fängt damit an, kommen die ganzen anderen Statthalter da und fangen an, ihm einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen und ihn bestürmen. Ne? Tobias, Sanballat und Geshem kommen und versuchen, das Ganze zu sabotieren. So, das ist, ihr merkt, das ist völlig normal. Ja, wer es noch nicht wusste, solche Situationen, wir gehorchen, wir stellen uns eine Herausforderung und dann kommt eine neue Schwierigkeit, es ist völlig normal. Das müssen wir wissen. Ja? Und wir können damit rechnen. Gott sagt uns etwas, wir entscheiden uns, wir werden es befolgen. Dann können wir damit rechnen, gut, jetzt ne, werde ich mal bei der nächsten Gebetsstunde gleich Bescheid sagen, weil mich neue Schwierigkeiten erwarten. Dass die für mich beten. Dass ich nicht nachgebe und einbreche. Und, ne, und der Schrei, der dann am häufigsten kommt, ist, ach, in Ägypten hatten wir doch so gut. Ja, geht so. Wir waren Sklaven da. Aber egal, man will zurück nach Ägypten. Ne, weil da wusste man ja, wie man. Man will immer zum Altbekannten zurück, wo man die Sicherheit hat. Wo man sich, wo, ne? Selbst wenn das
nicht so schön war, aber man wusste wenigstens, wie es so, es war dann doch Vertrauen. Und dem muss man widerstehen. Diesem, ich will zurück nach Ägypten, ich will zurück in das, was ich kenne, dem muss man wirklich widerstehen, damit man vorankommt. Und jetzt kommt der Vers, der dies alles zusammenfasst, der fiese Vers, den keiner hören will. Ja. Ich war auch ein bisschen frustriert, vor allem im November, Anfang Dezember, da war ich mit so ein paar Sachen ein bisschen frustriert. Und Gott hat es gewagt, mich mit diesem Vers zu ermutigen. Ja. Das steht in Jeremia 12. Und als Jeremia ziemlich deprimiert oder resigniert, ja, und er sagt, oh Herr, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte, dennoch will ich jetzt über deine Urteile mit dir reden. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und warum bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Du hast sie gepflanzt, die schlagen auf Wurzeln, die gedeihen und bringen sogar Frucht. Du bist zwar ihrem Mund nah, aber fern von ihrem Herzen. Doch du, oh Herr, du kennst mich, du durchschaust mich, du prüfst, wie mein Herz zu dir steht. Reiße sie wie Schafe hin zur Schlachtbank und weihe sie für den Tag der Schlachtung. Also bringen sie doch alle um. Ich habe keine Lust mehr auf diese ganzen Menschen. Wie lange soll das Land noch trauern, das Gewächs auf dem ganzen Feld verdorren? Infolge der Bosheit derer, die darin wohnen, werden sogar Vieh und Vögel hinweggerafft sind, die sagen, er wird unser Ende nicht sehen. Und jetzt kommt Gottes Antwort. Und Gott sagt, mein lieber Jeremia, wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan? Da waren die ganzen Raubtiere. Also Gott sagt Jeremia, lieber Jeremia, hör mal auf, dir bitte rumzuheulen. Ne? Da warten ganz andere, viel größere, schlimmere Herausforderungen auf dich. Und alles, was du herlebst, ist nur ein Training, damit du das andere überlebst. Und dann legt Gott noch einen drauf in Vers 6. Denn auch deine Brüder und dein Haus, also deines Vaters, sind treulos gegen dich gewesen. Wusstest du vielleicht noch gar nicht, lieber Jeremia. Sie haben dir aus voller Kehle nachgeschrien. Glaube ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Es ist noch viel schlimmer, als du denkst. Ja? Lieber Jeremia, es ist noch viel schlimmer, als du denkst. Du hast noch gar nicht alles bemerkt. Sogar deine Familie, die wollen dir an den Kragen. So, ja? Das ist fies, ne? Das ist wirklich fies. Also Gott, es gibt auch nettere Ermutigungsverse in der Bibel. Ja? Aber es gibt auch die. Ja, der ist besonders beleidigt. So, wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie machen dich müde, ey, du sollst mit Pferden laufen. Ihr wisst, dass Pferde schneller sind als Fußgänger. Ne? Ihr wisst ja. So, also, so ein bisschen, erinnert ein bisschen an das Beispiel im Fußballfahren. Also, es wird immer, die Leute können alle mal schneller laufen und man muss irgendwie mithalten können. Ja? Und wenn du dich nur im friedlichen Land sicher fühlst, wenn du so auf deine Umstände angewiesen bist, lieber Jeremia, was wirst du erst tun, wenn ich dich in Situationen bringe, wo nur noch Löwen und Schlangen und andere wilde Tiere um dich herum sind? Oh oh. Und falls du es nicht wusstest, ne, deine Familie, die will dir auch einen Tag. So, noch hinterher. Ja. Aber so ist das manchmal. Ja, und dieser Vers beschreibt all die Beispiele, die ich aus dem Leben oder aus der Bibel gebracht habe, beschreibt das sehr gut. Ja. Es gibt verschiedene Herausforderungen für uns. Und jede Herausforderung hat ihren eigenen Schwierigkeitsgrad. Ja. Und wenn wir eine gemeistert haben, dann wiederholen wir die nicht ewig bis zum Ende unseres Todes. Ne? Wir spielen nicht dasselbe Level immer wieder durch. Oder, ne? Sondern wir gehen dann zur nächsten. Und dann gibt es neue Schwierigkeiten. Und es ist völlig normal, wenn man dann erstmal fällt. Oder wenn man das nicht von vornherein schafft. Ja, die wenigsten Schüler, wenn sie nächste Klasse oder wenn das neue Thema, nächste Thema kommt, schaffen das sofort, ohne Fehler zu machen. Die wenigsten. Das ist normal, dass man da Fehler macht. Man muss es nur wissen. Ja. So, wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Pferden laufen? Und wenn du dich nur im friedlichen Land sicher fühlst, wie wirst du dich dann im Dickicht des Jordans mit all den wilden Tieren fühlen?
Diese Bibelstelle packt das Ganze sehr gut ein. Und die klingt nicht nett, aber es ist halt so. Und was kann ich da, wie gehen wir damit um? Was können wir tun? Ja? Jeder hat ja schon gemerkt, dass so zurücklaufen und immer zum Alten, immer das Alte nochmal, das, wo man gut ist, das ist nicht, das bringt uns nicht weiter. Ne? So zurück nach Ägypten weglaufen ist kein Opfer. Und das ist auch so das Erste, was uns in den Sinn kommt, wenn wir vor einer neuen Herausforderung, vor einer neuen Schwierigkeit stehen. Wir müssen uns absolut sicher sein, ich werde es aushalten. Ich werde nicht weglaufen. Wir können uns gerne bei Gott ausheulen oder in unserer Gemeinde ausheulen, im Gebetskreis ausheulen. Wir können auch rummeckern, wie Jeremia das tat. Das ist okay, solange wir nicht aufgeben. Ja? Wenn du nicht aufgibst, darfst du auch meckern. Aber wichtig ist, dass du nicht aufgibst. Ja? Manche Leute, die gehen da so durch, hey, das schaffen wir schon, die haben richtig Lust drauf. Andere gehen so durch, aber wichtig ist, dass man durch. Okay? Wichtig ist, ja, letzten Endes, für das Reich Gottes zählt, dass du nicht aufgegeben hast. Ja? Jeremia war ein bisschen zarter beseitet als andere Typen in der Bibel, aber er hat auch nicht aufgegeben. Und in Jeremia gibt es mehrere Stellen, wo er selber sagt, ja, am liebsten würde ich alles hinschmeißen, aber ich kann nicht. So, da ist irgendwas in mir, was treibt mich doch noch. Da ist ein Feuer in meinen Knochen. Das treibt mich. Ne? Das ist völlig egal. Das hängt auch ein bisschen von deiner Persönlichkeit ab. Ob du mehr weinst oder weniger weinst, das ist aber egal. Du darfst auch mehr weinen. Aber nicht aufgeben. Nicht weglaufen. Ja? Es ist häufig bei uns wie so ein Reflex unserer Seele, ohne dass wir es wollen, ist so zurück zum Altbekannten, zurück nach Ägypten. Ja. Das ist wirklich so, wie wenn man im Computerspiel immer nur das erste Level wiederholt spielen, immer das gleiche spielen will, weil man das kann man. Das ist aber langweilig. Und wenn wir zurück nach Ägypten laufen, ist unser Leben auf dem Land. Ich kenne wirklich, also ich kann aus meinem Leben erzählen, Gott hat mich aus einer sehr gesetzlichen, konservativen Gemeinde rausgeholt. Und auch so, ja, Gott hat mir so, ich wollte da nicht raus. Und Gott hat dann irgendwann zu mir gesagt, so, wenn du hier nicht rausgehst, ne, dann wird deine geistige Beziehung leid. Das wird zu Ende gehen. Das muss nicht umfangsweise für jeden sein, der in der Gemeinde ist, ne? Aber das war für mich. Gott hat mir ganz klar gesagt, für jemanden wie dich, wenn du hier bleibst, du wirst hier geistig nicht überleben. So, und als ich das merkte, das ist wirklich Gott, dann habe ich gedacht, gut, dann geh. Ne? So. So wie ich Gott verstanden habe, war es so, wenn du hier rausgehst, aus dem Grund Gott benutzt bei mir eine drastische Sprache, weil ich das sehr gut verstehe. Weil ich das sehr empfänglich bin für drastische Worte. Bei manchen Leuten reicht es, wenn man das so andeutet, aber bei mir ist so, braucht das immer sehr deutlich. Und Gott hat mir gesagt, so, der Heilige Geist hat mir gesagt, wenn du hier rausgehst, wenn du hier bleibst, ist aus mit uns. Und wenn du in eine Gemeinde gehst, die genauso ist, traditionell und nicht so sehr auf den Heiligen Geist steht, dann ist es auch aus. Okay, das war deutlich, danke schön, habe ich verstanden. Ja, und ich bin da rausgegangen. Und in der Gemeinde gab es aber viele, die wirklich mit Jesus gelebt haben und die auch wirklich Jesus im Herzen richtig, die wirklich wiedergeboren waren und wirklich Gott folgen wollten. Die meisten von denen, die nicht rausgegangen sind, eigentlich alle, sind im Laufe der Jahre lau geworden, in der Welt gelandet. Das sehe ich jetzt. Und ihr könnt mir glauben, ich bin ganz schön froh, dass ich da raus bin. Ne? So gut, das war für mich nicht so, dann schon nicht mehr so ganz schwer, weil die haben mich eh alle gehasst. Und waren froh, dass sie mich los waren. Ich war froh, dass ich sie los war. Aber so, ich weiß, bei einigen Leuten, die entscheiden sich dann für diesen Schritt, die gehen aus dem Altbekannten oder aus dem engen, die gehen aus, zum Beispiel aus gesetzlichen, sehr konservativen Kreisen, gehen sie raus, aber dann kommt man in eine Freiheit, die ist man nicht gewöhnt. Und damit kann man auch nicht umgehen, wenn man immer nur in engen Grenzen gelebt hat. Das ist sehr schwer für diese Leute. Ne? Oftmals kommen dann noch Identitätsfragen und sowas alles auf. Und ich weiß, ganz oft haben diese Leute stark damit zu kämpfen, dann wieder zurückzugehen in das alte Tante, ne? Sobald neue Schwierigkeiten auftreten. Und das ist noch nicht mal was Geistliches, das kann man rein psychologisch erklären. Es gibt zum Beispiel Verbrecher, die wollen wieder ins Gefängnis zurück, weil sie in der Freiheit einfach nicht klarkommen. Und die gehen freiwillig oder die begehen dann eine Straftat, damit sie einfach wieder eingebuchtet werden, weil im Gefängnis da wissen sie die sozialen Regeln, da wissen sie, wie sie zu leben haben, wie sie sich zu verhalten haben. Da kriegen sie dann teilweise Anerkennung und sowas. Ne? Da gibt wirklich da so Studien drüber. Das ist ein ganz normales Verhalten. Der Mensch will immer dahin zurück, wo er beherrschen kann oder wo er sich sicher ist. Wo er Sicherheit hat, wo er weiß, wie man sich verhält. So, und dem müssen wir widerstehen. Das ist genau das, was durch diesen Schrei des Volkes, wir wollen zurück nach Ägypten, ausgedrückt wird. Diesem Reflex unserer Seele müssen wir widerstehen. Ja. In Hebräer 10, Vers 36, 39, da steht der Vers, den ich heute schon mal angerissen habe. Lesen einmal kurz. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. So, es heißt, es reicht nicht, ich tue Gottes Willen oder ich gehorche Gott, aber da kommt auch noch dieses standhafte Ausharren. Das ist ein Ertragen von Schwierigkeiten, ein Abwarten, wenn nicht sofort Resultate eintreffen oder wenn nicht sofort Veränderung eintritt. Das gehört dazu. Das dürfen wir nie ausklammern. Denn noch eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und er wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch, wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen haben. Dieses feige Zurückweichen ist genau dieses, ich gehe zurück. Ich gehe dahin zurück, wo ich doch so feige habe. Ich gehe ganz schnell zurück ins Boot und höre auf was. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben. Und der Vers ist halt leider wahr, weil ich habe das an meinen Freunden, an vielen meinen Freunden gesehen, die diesen Schritt sich nicht getraut haben, die Gemeinde zu verlassen, weil sie ganz genau wussten, dass sie dann Verfolgung von der Familie kriegen. Und dann soziale Ächtung da innerhalb der Familienkreise und ihres Kulturkreises kriegen. Aber es ist leider so. Es führt sehr schnell zum Verderben. Ja, wir gehören nicht zu denen, die Zeige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Ja, unsere Seele hat diesen Reflex, zurück zum Altbekannten. Ja, aber wenn wir dem widerstehen, unsere Seele wird davon errettet. Manchmal sogar so schlimm, dass wir richtig Lust auf neue Herausforderungen haben und Lust auf neue Schwierigkeiten haben. Ja, weil wir irgendwann diese Perspektive kriegen, die Jesus hatte. Ja. Die Perspektive, die Jesus hatte, steht eine Seite weiter in Hebräer 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer, der Ausharren, Ausdauer, ne, das ist Geduld, laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das ist kein Sprint, ja, eher ein Marathonlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und bei Jesus war es ja auch so. Jesus hat ja viele Hindernisse gehabt, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Und weil Jesus schon wusste, wie das Resultat sein wird, und weil Jesus im Gegensatz zu uns nicht daran gezweifelt hat, weil er absolut wusste, es ist wert, dass ich leide, es ist wert, dass ich mich dieser Schwierigkeit stelle, das hat Jesus keinen Spaß gemacht. Ja, er hat im Gethsemane gebetet, Gott, wenn es einen anderen Weg gibt, wäre schön. Gab es aber nicht. Na, und hier steht, wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz erduldet und die Schande für nicht erachtet und sich zu Recht des Todes Gottes gesetzt. Achtet doch auf ihn, auf Jesus, der so einen Widerspruch von den Sündern erduldet hat. Ja? Gerade als Leiter von irgendeinem christlichen Club oder Gemeinde muss man Widerspruch von Sündern erdulden. Ja? Leute kommen und sagen, ich finde das und das doof. Warst du schon mal da? Nee, war ich nicht, aber ich bin trotzdem doof. Das ist zum Beispiel ein Widerspruch. Ja? Das gibt es immer.
man führt in der Gemeinde was Neues ein, dann kommen Leute, die wissen gar nicht, was es ist, aber sie finden es so. Das ist ein Widerspruch, ja, das ist unlogisch. So, komm hin, guck dir dreimal an und dann kannst du sagen, dass du so bist. Aber sowas mit Leiter müssen sich mit sowas auseinandersetzen. Und dann wird man schnell frustriert. Denkt man so, wie blöd bist du eigentlich? Warum muss ich mir das antun? Warum muss ich hier eine Stunde von meiner Freizeit mit dir verbringen und über so einen Quatsch reden? Ne? Also wenn man so ein sehr direkter, roher Typ ist wie ich, dann hat man solche Gedanken. Wenn man ein bisschen netter ist, dann werden die vielleicht anders aufpumpiert da oben. So, ja, und dann geht man irgendwann wie Jeremia zu Gott und sagt, Gott, was soll das eigentlich? Kannst du nicht alle Leute in meiner Gemeinde, die mir nicht passen, kannst du die nicht irgendwo in eine andere Gemeinde hin, kannst du die nicht sagen, sie sollen irgendwo anders hingehen oder so? Ne? Und dann sagt Gott so, nein, so wie Jesus diese ganzen Widersprüche erduldet hat, ne? Jesus, ständig kam Leute zu Jesus und Meister, was muss ich tun? Was ist, wenn jemand heiratet, wenn eine Frau heiratet und ihr Mann verstirbt und dann stirbt wieder ihr Mann und dann wieder ihr Mann? Wen wird sie dann im Himmel zum Mann haben? So ein blödes Zeug. Ne? So, die ganze Zeit kommen zu Jesus Leute an, meistens Schriftgelehrte und Pharisäer, und nerven mit so einem Quatsch. Ja? So. Und Jesus hat sowas ständig erduldet. Ne? Und Gott sagt, ne? Jesus hat sowas auch gemacht, sagt er hier. Ne? Jesus hat den Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet. Achtet doch auf Jesus, der ist das Gleiche. Ne, den Widerspruch von Sündern erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet, weil sowas laugt einen aus. Ja. Sowas bringt einen näher dahin, dass man sagt, ihr reicht, ich will nicht. Aber genau das, was der Teufel will und genau das, was wir nicht wollen, das ist das Zeige zurückweichen, das machen. Ja. So, seit heute wisst ihr, dass das böse ist. Dass es nicht gut ist. Ja. Wir müssen, das Geheimnis ist, gerade wenn wir in so einer Schwierigkeit stehen, guck nicht voraus. Schritt für Schritt. Gott wird dir, für den nächsten Schritt wird Gott dir Glauben und Kraft geben. Ja? Du wirst dich nicht stark fühlen für alle 5 Schritte, die vor dir liegen, aber du wirst genug Kraft haben für den nächsten Schritt. Jeder von uns war bestimmt schon mal in einer Situation, die ihm ausweglos erschien. Dann hat die Gemeinde gebetet, man hat selber gebetet und man hat eigentlich gedacht, ich schaffe diese Prüfung, schaffe ich nicht. Und man lernt für die Prüfung und man versteht nicht. Dann irgendwann macht man die Prüfung und auf einmal nachher merkt man, oh, irgendwie habe ich es doch geschafft. So, man hat sich die ganze Zeit nicht danach gefühlt, es sah die ganze Zeit ausweglos aus, aber irgendwie ist man dann doch durchgekommen. Wie ist man durchgekommen? Ja, Stück für Stück. Sich da durchgemüht. So ist das manchmal. Hm? Ein Bonhoeffer kommt auf der Spruch. Gott gibt uns nicht Kraft für alle möglichen, Bonhoeffer, dass dieses Du ist, ich weiß nicht mehr, für alle möglichen Momente und Situationen, aber er gibt uns genug Kraft für den nächstliegenden, für diesen Moment, den wir jetzt gerade sind. So. Halte diesen Moment aus und wenn du das geschafft hast, halte den danach aus. Und dann hältst du den danach aus und den danach und irgendwann merkst du, oh, ich bin durch. Ja. Und dann merkst du, dann bist du die ganze Zeit auf Wasser gegangen. Ne? Dann bist du die ganze Zeit auf Wasser. Oder anders gesagt, aus Glauben gelebt. Das ist ganz praktisch aus Glauben leben. Ne? Genau, das sind so die Sachen, die Antworten, die ich darauf gefunden habe. Was tue ich oder was passiert, wenn ich mich einer neuen Herausforderung stelle? Es werden Schwierigkeiten auf mich zukommen, die sind durchaus beabsichtigt von Gott, damit ich daran wachse und stärker werde. Ne? Und was kann ich tun? Ich werde nicht weglaufen. Ja. Ich werde ausharren und glauben. Zwei Sachen tun. Ne? Das ertragen. Jesus hat mir gesagt, so, diese ganzen Leute, die dich nerven, das ist meine Züchtigung. Wenn man nämlich Hebräer 12 weiterliest, dann kommt diese Wurst, ein Vater, der seinen Sohn nicht züchtigt und so weiter. Und ja, diese Leute, die dich, jeder wird von anderen Sachen genervt. Ja, sehr persönlichkeitsabhängig. Ne? Mich nervt das fürchterlich, wenn jemand unlogisch argumentiert und sinnlose Sachen sagt. Jeder hat, das ist der Schleifstein. Okay. Ne? Wenn man das dann weiß, dann ist das ein bisschen einfacher. Ja, und letzten Endes bleibt uns das nicht erspart. Wir müssen Schritt für Schritt da durch. Und wenn Gott wirklich Gott ist, werden wir es auch schaffen. Wenn wir nicht vorher abdecken. Zeit ist rückwärts. Okay. So, bitte, Herr Vater im Himmel. Danke für all die Verheißungen, die du für uns hast. Und wir sind jetzt gar nicht mehr so heiß darauf, weil wir jetzt wissen, dass mit jeder neuen Verheißung auch irgendwelche neuen Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden sind. Aber wir nehmen jetzt mal allen Mut zusammen und wollen uns dem stellen. Und du siehst, wo jeder hier in dem Raum ist, wo er sich gerade befindet, in welcher Herausforderung er gerade steckt. Vater im Himmel, es tut uns leid, wo wir zurückgewichen sind. Vergib uns das. Vergib uns, wo wir auch nur mit dem Gedanken des Zurückweichens gespielt haben. Wir wollen uns deinem Willen stellen und die Dinge aushalten. Vergib uns unsere Dummheit, dass wir gehofft haben, dass irgendwann alles ganz einfach entspannt wird. Danke für die Realität. Danke, dass du uns trainierst. Danke, dass du uns stärker machst. Und dass du uns widerstandsfähig und stabil machst für alle Erfahrungen, die noch kommen. Und danke auch für die vor uns liegende Freude, die auch kommen wird. Und ja nicht nur Herausforderung, sondern auch Segen, der damit einhergeht. Und wir wollen beides umarmen. Wir wollen das Kreuz und die Auferstehung umarmen. Die Schwierigkeiten und den Segen, der daraus entsteht, den Tod und das. Danke, Vater, dass wir in die Erde fallen, immer wieder in die Erde fallen dürfen.